Kapitel 9. Die Freuden des türkischen Honigs. Es ist unbefriedigend, Adams Sohn zu trinken, ohne zu essen, sagte die Königin gleich darauf. Was möchte er am liebsten essen? Türkischen Honig, bitte, Eure Majestät, sagte Edmund. Der König von Narnia, Seite 30. Es geht also in unserem Leben um mehr. Es gibt eine geistliche Welt und dort steht auf der einen Seite Satan und auf der anderen Jesus. Beide wollen, dass wir ihre Diener werden und wir müssen uns entscheiden. Das ist genau der Punkt. Ziemlich einfach zu verstehen, nur erscheint uns das manchmal so unreal, so weit weg vom Alltagsleben. Ist es aber nicht. Lucy und Edmund, das ist der Alltag. Da genau spielt ja die Geschichte und mit einem Tropfen Ehrlichkeit im Blut ist es gar nicht so schwer zu sehen, auf welcher Seite wir selbst stehen. Offensichtlich fällt es der Mehrheit leichter zu witzeln, sie wären kleine Teufel, als sich vor Freunden und Kollegen in allem Ernst zu Jesus Christus zu bekennen. Vielen fällt es schon schwer, diesen Namen laut auszusprechen. Das ist eigentlich seltsam, denn wenn man so nach Narnia schaut, ist es doch gar keine Frage, wer einem sympathischer ist, Aslan oder Yadis. Im Kino freut sich jeder, wenn der perversen Hexe endlich der Garaus gemacht wird und alle in dem Reich des großherzigen Löwen feiern und tanzen können. Nur in der wirklichen Welt scheint uns jemand den Kopf verdreht zu haben. Wie ist das zu erklären? Es hat mit dem türkischen Honig zu tun. Wir erinnern uns, Edmund war zwar böse, aber eigentlich auch wieder nicht so böse, dass er seine Geschwister umbringen wollte. Nur mal eins auswischen wollte er ihnen, mehr nicht. Schon gar nicht wollte er ein kriecherischer Sklave dieser zweifelhaften Königin werden. Und eigentlich hatte Ed ja auch nichts gegen Aslan, der hatte ihm ja nichts getan, er kannte ihn nicht einmal. Es geht diesem Edmund also gerade wieder mal wie uns. Aber dann ändert etwas seine Einstellung. Es ist der Honig der Hexe. Schön verpackt in einer Schachtel mit grünseidener Schleife, war es der beste türkische Honig, den Ed je verschlungen hatte. Ja, noch nie hatte er etwas so Leckeres geschmaust. Während er das Zeug in sich hineinstopfte, wurde ihm so wohlig und warm, dass er plötzlich alle Furcht vor der kühlen Fremden mit der aufgesetzten Freundlichkeit verlor. Arglos verriet er ihr alle Geheimnisse und hätte alles gegeben, um mit ihr ins Schloss zu gehen. Man stelle sich das einmal vor. Bevor er von diesem Honig gekostet hatte, wäre das für ihn eine Horrorvorstellung gewesen. Jetzt aber, bei dem Gedanken, dass er im Schloss der Hexe mehr von diesem Zeug bekommen könnte, wurde es zum einzigen Magneten seiner Wünsche. Warum? Die alte Hexe hatte ihm eine magische Süßigkeit gegeben. Und jeder, der einmal davon gekostet hat, will davon immer mehr und mehr und begehrt so lange immer wieder danach, bis er stirbt. Mit anderen Worten, durch den Honig hatte Yadis ihn verhext und ihr hörig gemacht. Nachdem sich Edmund an dem Zeug überfressen hatte, fühlte er sich zwar halb grün im Gesicht unbehaglich und fand es auch beunruhigend, von Lucy zu hören, dass die Dame, mit der er sich angefreundet hatte, eine gefährliche Hexe sei. Aber wenn er dann wieder an ihren einzigartig leckeren Honig dachte, dann begehrte er nichts so sehr, als ihn wieder zu schlecken. Und plötzlich ergreift Edmund Partei für sie. »Wer erzählt dir denn solchen Unsinn über die weiße Hexe? Man kann nicht alles glauben, was solche Faune reden«, ereifert er sich. Ganz langsam gerät Edmund also immer mehr auf ihre Seite. Als er zusammen mit seinen Geschwistern die verwüstete Wohnung von Herrn Tumnus findet, möchte er sich neutral geben, einfach feige verduften, so tun, als würde ihn das alles nichts angehen. Keinesfalls aber ist er bereit, die Hexe endlich als Feind zu erkennen. Aber als das nichts wird mit seiner Neutralität und er eine Entscheidung treffen muss, ist klar, dass er auf ihrer Seite steht. Und schließlich sind ihm alle unsympathisch, die nicht auf der Seite der Hexe stehen. Seine eigenen Geschwister, das Rotkehlchen, die netten Bibers und vor allem der Erzfeind der Hexe selbst, Aslan. In Edmunds Kopf ist aus dem Löwen, der nichts als Liebe für die Kinder hat, schon der grässliche Aslan geworden. Ihn nerven alle, die den Löwen toll finden. Hämisch hofft er, dass die Hexe diesen blöden Helden doch auch versteinert. Wie von Schlangengift verzaubert, steigert er sich immer mehr in diesen Hass hinein. Er ist schon ganz vom teuflischen Geist der Hexe erfüllt. Aus dem passiven Bewunderer der bleichen Todesgöttin ist ein aktiver Diener geworden. Er muss zu ihr. Er muss ihr alles verraten. Alles über Aslan, die Bibers und seine Geschwister. Der letzte Rest von Gewissen, der ihm sagt, dass die Hexe grausam sei, tötet er mit laschen Ausreden ab. Edmund ist ein eingefleischter Feind Aslans geworden. Als er im Schlossgarten der Hexe tatsächlich einen versteinerten Löwen findet, kommt ihm die großartige Vermutung, dass sie Aslan schon erledigt hat. In seiner kindischen Dummheit malt er dem versteinerten Schnauzbart und Brille und fängt an, ihn zu verspotten. »Na, du alter blöder Aslan, da hast du gedacht, weiß Gott, was du bist und wie gefällt es dir nun so, als Stein dazustehen?« Es ist, als hörte man die Stimme der Hexe selbst. Die Sucht nach dem türkischen Honig hatte ihm die Bösen lieb und die Guten verhasst gemacht. Es ist geradezu unglaublich. Und doch kennen wir das gut. Der türkische Honig wirkt auf Edmund wie beispielsweise Alkohol auf einen Alkoholiker, wie ein Pokerspiel auf einen Spielsüchtigen, wie Pornografie auf einen Sexsüchtigen, wie Heroin auf einen Junkie. Er muss mehr davon haben. Er wird alles dafür tun, um an den Ort zu kommen, wo er seine geliebte Süßigkeit so viel und so ungehemmt, wie er will, in sich reinstopfen kann. Diese Sucht ist so stark, dass sie alle Werte verändert, dass plötzlich das Gute schlecht und das Böse gut ist. So fängt uns der Teufel. Er bietet uns etwas an, was uns schmeckt, und er heuchelt und hätschelt uns so lange, bis wir es fressen und genießen. Ja, genießen sollen wir es, aber nicht, weil der Teufel uns eine Freude gönnt, sondern weil er uns ihm hörig machen will. Und auch hier dürfen wir uns nicht täuschen. Alkis, Junkies und was es sonst noch für Süchtige gibt, zeigen uns das Trauerspiel einfach am deutlichsten, aber Satans Gift beginnt nicht erst bei Drogen. Die Hexe fragte Edmund, »Was willst du essen?« Und dann gab sie ihm, was er wollte. Hätte er Spiegeleier gewollt, hätte sie ihm diese gegeben. Der Teufel wird jeden mit etwas anderem ködern. Den römischen Richter Pilatus, der Jesus zum Tode verurteilte, köderte er mit der Aussicht auf Karriere bzw. Karriereende. »Wenn du diesen Mann nicht verurteilst, wird dein Chef keine Freude haben.« Dieser kleine Satz war genug. Pilatus sagte, »Ich bin zwar Richter, aber diese Sache geht mich jetzt nichts mehr an. Wenn ihr ihn töten wollt, dann lasse ich ihn halt hinrichten.« Er, der eigentlich nie etwas gegen Jesus gehabt hatte, der ihm anfänglich sogar noch helfen wollte, er macht jetzt plötzlich gemeinsame Sache mit den Feinden Jesu. Warum? Er wollte weiterhin in sein, vor seiner Clique in Rom nicht das Gesicht verlieren. Mit anderen Worten, seine Karriere stand auf dem Spiel. Wahrscheinlich hatte Pilatus schon vor vielen Jahren von diesem Karrierehonig geschleckt und konnte sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Und so hat der Teufel für jeden von uns genau das Stück Zucker, das auf uns zugeschnitten ist. Es muss nicht einmal etwas in sich Böses sein. Ganz gleich, was es ist, wenn er uns damit von sich abhängig machen kann, wenn er uns damit dazu bringen kann, dass wir uns sagen, »Wenn ich jetzt auf Gott höre und mich für Jesus entscheide, dann werde ich meinen Honig nicht mehr kriegen und das kann ich unmöglich zulassen.« Dann hat der Teufel sein Ziel erreicht. Und das ist seine Strategie. Die Strategie des türkischen Honigs. Und weil er fast alle mit diesem Gift infiziert hat, darum gibt es auch so viel Jesus-Kritik in der Welt. »Alles, nur nicht der.« Oder »Schon okay, dieser Jesus, aber persönlich will ich nichts mit ihm am Hut haben, schon gar nicht mit ihm zusammen gegen den Teufel kämpfen, also dann verschwinde ich lieber wieder aus dem himmlischen Land und tue so, als gäbe es das alles gar nicht.« In der Bibel hat der türkische Honig einen Namen. Er heißt dort Sünde. Sünde wirkt genauso wie das klebrige Zeug. Sie schmeckt uns gut, sie macht uns gierig und süchtig, bis uns am Ende schlecht wird von ihr. Aber wir können doch nicht von ihr lassen. Sie verdirbt uns alles und bringt uns letzten Endes den Tod. Es ist eine echt verfluchte Sache mit dieser Sünde. Sünde, was ist das eigentlich? Vorhin haben wir gesagt, dass das so ziemlich alles sein kann, angefangen von Drogen bis hin zu einem ungesunden Karrierehunger. Die Bibel bringt die Sündenfrage ziemlich konkret auf den Punkt. An einer Stelle sagt sie: Was unsere eigensüchtige Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Unzucht, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Wichtig ist hier vor allem der Anfang des Satzes, was unsere eigensüchtige Natur hervorbringt. Da wird deutlich, was das Wesen der Sünde ist. Man lebt in erster Linie nicht für Gott, sondern für sich selbst. Aus dieser üblen Wurzel kommen dann alle anderen schlechten Sachen heraus. Hätte Pilatus in erster Linie für Gott gelebt, dann wäre er bereit gewesen, falls nötig, auf seine Karriere zu verzichten und hätte nicht einen unschuldigen Menschen umbringen lassen. Aber weil es ihm eben in erster Linie um sich selbst ging, machte ihn die Angst, sein Ansehen und seinen Job zu verlieren, zu einem Feind von Jesus, zu Gottes Feind und zum Verbündeten Satans. In erster Linie für sich selbst leben. Jesus ist da total dagegen. Der Teufel hingegen klopft uns auf die Schulter und sagt: Klasse, das ist genau die richtige Einstellung für so eine tolle Frau oder so einen tollen Mann wie dich. In erster Linie für sich selbst leben. Ja, aber warum denn nicht? Ist das nicht normal? Tun das nicht alle? Alle tun das glücklicherweise nicht, nein. Aber es stimmt, die wenigsten wissen, dass wir in erster Linie für Gott und für andere leben sollen, dass wir die Aufgabe haben, Gott, unserem Schöpfer, mit unserem Reden und Tun Ehre zu geben. Jesus erklärte: Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite: Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Das ist das wichtigste Gebot. Wenn das nicht unser Lebensmotto ist, haben wir bereits vom türkischen Honig gekostet, selbst wenn wir die anständigsten Bürger sind. Das wichtigste Gebot ist eben nicht, dass wir nicht stehlen und morden sollen, sondern dass unser ganzes Herz Gott und unseren Mitmenschen gehören soll. Und wenn wir mit allem, was wir sind und haben, Gott Freude machen und für unsere Mitmenschen dienend da sein wollen, dann werden wir automatisch tun, was gut und richtig ist. Wenn das aber nicht unsere Lebenseinstellung ist, dann leben wir in der Sünde. Und dann werden wir ebenso unweigerlich die Dinge tun, die weiter oben in dem Sündenkatalog aufgeführt sind. Ganz ehrlich, keinem von uns schmeckt diese Botschaft so richtig. Nicht für sich selbst, sondern für die anderen oder noch schlimmer für Gott zu leben, das scheint doch ein wenig extrem. Es reicht doch, so meinen wir, wenn man die anderen, soweit es geht, in Ruhe lässt und versucht, für sich selbst so viel wie möglich aus dem Leben herauszuholen. Ja, so denken wir. Aber das ist genau der Haken. Wer einmal von der Sünde gegessen hat, kann sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie scheint so süß zu sein und sie verspricht noch so viel für die Zukunft. Wie könnte man sie jetzt loslassen? Eins ist sicher: Jeder, der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde, warnte Jesus. Aber was bringt sie uns wirklich, die Sünde? Was bringt uns denn dieses Leben für uns selbst? Macht es uns wirklich glücklich? Edmunds Leben entwickelte sich immer mehr zu einem Albtraum. Die Freuden des türkischen Honigs nützten ihm überhaupt nichts. Lucy, die nichts von dem Honig wusste, sprühte vor Leben und wollte den anderen von den wunderbaren Abenteuern erzählen, die sie erlebt hatte. Doch Edmund fühlte sich elend, er mochte gar nichts erzählen. Etwas trieb ihn dazu, alle anzulügen, das machte ihn noch einsamer, als er schon war. Mit seiner Lüge hatte er sich selbst ausgeschlossen aus der frohen Gemeinschaft mit den anderen. Was für die anderen ein geniales Abenteuer wurde, war für ihn von Anfang an eine verhasste Reise. Bei den Biebers genossen alle das geniale Essen, nur ihm wollte nichts mehr schmecken, weil er ständig an seinen blöden Honig denken musste. Auch freuten sich alle über die Botschaft von Aslans baldigem Kommen, ihm aber bereitete es Unbehagen und Furcht, ja, es trieb ihn sogar hinaus in die Kälte. während er sich hungrig, von Zorn und Hass zerfressen, mit klappernden Zähnen allein zum schaurigen Schloss der Hexe kämpfte, hatten die anderen eine einzigartig tolle Zeit. Zwar flüchteten sie vor den Blutwölfen der Hexe, aber sie waren zusammen und auf dem Weg zu dem wunderbaren Aslan. Hier ist Freude, Wärme, Abenteuer und Zusammensein. Doch Edmund, der nichts von Aslan und von Nächstenliebe wissen wollte, kommt fast um vor Hunger und Kälte. Von seiner Herrin schlägt ihm eisige Verachtung entgegen, keine Spur mehr von süßem Honig und grünen Seidenschleifen. Das steinharte Brot, das sie ihm gnädig hinwirft, soll nur dazu dienen, dass er vor seiner Hinrichtung nicht zusammenbricht. Als Edmund denkt, es könne nicht mehr schlimmer werden, wird er gezwungen, mit ihr auf dem Schlitten zu fahren. Obwohl er noch nicht ahnt, dass es zu seiner eigenen Schlachtung gehen soll, wird die Fahrt für ihn zu einem einzigen Horrortrip, einem Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Das sind die Freuden des türkischen Honigs. Einen Moment lang wird er uns erfüllen, aber dann zahlen wir den bitteren Preis dafür. Weil Gott uns liebt, möchte er uns diesen Horror ersparen, deshalb warnt er uns so inständig vor der Sünde. Nicht, weil er uns nichts Süßes gönnen würde, aber Süßes aus der Hand des Teufels, das ist der Tod. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Das ist der Genuss, den wir haben, wenn wir uns für ein Leben ohne Jesus, für ein selbstgefälliges Leben in der Sünde entscheiden. Wir haben einen kurzen, eigentlich nur scheinbaren Genuss, aber in Wahrheit zerstören wir uns das ganze Leben. Wir werden nichts wirklich genießen können, sondern uns selbst das Leben sauer machen. Die Bibel beschreibt das sehr treffend. Als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr zwar frei, allerdings nur vom Guten. Und was kam dabei heraus? Bei dem Gedanken daran könnt ihr euch heute nur schämen. Zum Nachdenken. Sünde ist, wenn ich für mich selbst lebe, anstatt für Gott und für die anderen. Die Sünde ist ein gewaltiger Betrug, wie ein Suchtgift macht sie abhängig und unglücklich. Wirkliche Lebensfreude und Genuss gibt es nur bei Gott. Habe ich den Fluch der Sünde schon erkannt?